Gibt es etwas in uns, gibt es etwas in dir, das dich zu dem macht, was du eigentlich sein sollst? Also für die Handy gibt es zumindest die SIM-Karte. Aber was könnte das für dich und für mich sein? Das Thema heute Abend in unserer Predigtreihe ist, wie Jesus werden. Stichwort Heiligung. Ist es wichtig, ein heiliges Leben zu führen? Bevor wir dahin kommen, will ich kurz an dem anknüpfen, was Dan letzte Woche gepredigt hat. Und er hat uns kurz erklärt, dass der Mensch ja mit Gott in Beziehung geschaffen wurde, aber der Mensch für sich entschieden hat, nicht auf Gott zu hören, dadurch Sünde und Trennung in die Welt kam zwischen Gott und Mensch. Die Folge war Tod. Tod in zweierlei Hinsicht, einmal geistlich Tod, Trennung von Gott und auch, dass der Mensch irgendwann sterben muss und nicht für ewig in dem Paradies leben kann. Und die Konsequenz wäre für ewig von Gott getrennt. Aber weil Gott mit den Menschen doch wieder zusammen sein wollte, hat er einen Rettungsplan erdacht. Er hat Jesus geschickt und Jesus hat den Preis bezahlt, den wir eigentlich hätten bezahlen sollen. Er ist für uns gekreuzigt worden und hat den Tod auf sich genommen und hat alle Sünde, alle Schuld, allen Mist, den wir getan haben, der durch die Trennung von Gott kam, alles Lügen, alles Stehlen, auf sich genommen. Und jeder einzelne Mensch, du und ich, wenn wir das erkennen, was Jesus für uns getan hat und wir im Glauben das für uns in Anspruch nehmen und sagen, hey, eigentlich hätte ich da hängen müssen, weil ich bin eigentlich ein ganz schöner Rowdy. Aber Jesus hat es für mich getan und ich bitte Jesus um Vergebung, ich lade ihn in mein Leben ein, als Retter, als Herrn, als Freund. Dann ist es so, dass Jesus meine Schuld vergibt, mich zu einem neuen Menschen macht in Gott. Ich werde sein Kind, ich habe Frieden mit Gott. Und es gibt dazu einen Vers, und den können wir mal anwerfen, in 1. Korinther 6, Vers 11. Da heißt es, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das heißt, die Strafe hat Jesus getroffen. Und wenn Gott dich anschaut, dann schaut er dich durch Jesus an. Und wenn du Jesus glaubst und ihn in deinem Herzen hast, dann bist du gerecht gesprochen. Das Urteil ist gefällt. Du bist ein Sünder, ein begnadeter Sünder. Jetzt gehörst du zu Gott. Die Sünde ist vergeben, wie wir gesungen haben, weit vom Osten in den Westen. Ganz weit weg. Oder vom Westen in den Osten, je nachdem.
Nee, wir sind schon von Osten nach Westen.
Seid schon von Osten nach Westen. Okay, gut. Ich meine, ich als Wessi in den Osten komme ja mit was Gutem, so von daher. Okay. Der Heilige Geist ist wie eine SIM-Karte. Er ist nämlich derjenige, der für uns diese SIM-Karte ist und uns zu dem macht, was wir eigentlich sein sollen. Er befähigt dich und mich, uns Christen, wenn ich das mal so sagen darf, zu funktionieren. Ich meine, die SIM-Karte eröffnet dir die Möglichkeit zu kommunizieren und eigentlich, was man mit dem Ding machen soll, auch wirklich zu tun. Nämlich zu telefonieren und zu WhatsAppen und Internet und weiß was ich. Um so zu leben, wie Jesus das gedacht hat und wirklich so zu funktionieren, wie wir als Christen funktionieren sollen, das nennt man schlicht und einfach Heiligung. Und die Frage ist, was ist dir heilig? Was ist mir heilig? Was ist eigentlich heilig? Und dazu sehen wir jetzt einen kleinen Poetry Slam, den ich mir dank der SIM-Karte aus dem Internet geholt habe.
Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress, der Planung, den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Taktpunkt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Glauberei kleinlich, irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frage mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Viel ist ja auch irgendwie vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt es? Was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist das ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt, sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jeder Generation, ja jedem Mensch sind Dinge heilig, auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, sodass es Streit gibt. Aus dem Heilig des anderen kreieren wir uns ein Feindbild. Was ist dir wichtig? Ich meine so richtig wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Um welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit Wert meine ich sicher nicht Geld. Aber was ist es, das dich in Atem hält? Und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort, antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaub oder glaub, dass ich weiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit. So stehe ich zum Beispiel mitten auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Millionen Kristalle als Sonnenstrahlen auf Wasserbahnen fallen. Und während ich chill, frage ich mich, ob Gott damit wohl auch ein bisschen angeben will. Und ich kenne Künstler, Leute, die ich wirklich bewundere, doch geht auf keinem ihrer Bilder die Sonne bunter unter, als sie es in Wirklichkeit tut. Und ich meine ihn nicht gut, ich meine exzellent, Erinnerung der Augen, für die der Mund nicht Worte kennt. Kein bloßes Gefühl, das ich, wenn ich dann gehe, fühl. Mehr sowas wie Bewunderung. Doch wie geht man mit Wundern um? Genießendes Staunen ob dieses Designs. Das Photoshop des Schöpfers ist so viel besser als meins. Ein Topf schreibt vom Töpfer und bildet sich ein, dass die Sicht eines Tonstücks wichtiger scheint. Und während ich hier stehe und seine Werke preise, zelebriere ich in Wahrheit doch den einen, den unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer des Himmels und der Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte, Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergkämmen, Designer von Blumen, Organismen und Tieren, Farbgeber für Blätter, Eiskristalle, die frieren, reflektieren, den Künstler, der sein Werk präsentiert. Und sein schönstes Kunstwerk schuf er in mir. Und das klingt fast verrückt, dass er sich selbst als Vorlage nahm für sein Kunstwerk, Poema, für sein Meisterstück. Ein Meisterwerk, in der Tat ein Unikat, das der Meister selbst mit seiner Hand geschaffen hat. Er ist anders als der Standard, weil er die Welt in seiner Hand hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was wäre Gottes Antwort an der Stelle auf die Frage, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist? Und es ist fast unglaublich, glaube ich, weil du es bist, weil ich es bin. Und das gibt mir Sinn und Bedeutung, lässt mich mein Leben nicht vergeuden, lässt mich leben hier und heute, meine Sinne nicht betäuben. Ihm nah zu sein ist meine Freude. Ich meine ernsthaft, das ist schon sehr krass, dass er mich trotz aller Herrschaft auf seinem Herz hat. Und weil er mich kennt und jedes Talent will ich nutzen und nicht verschwenden, was er in mich hineingelegt hat. Gottes Antwort auf all diese Fragen ist dein Name. Geh gern nochmal zurück in der Zeit und setz bei jeder Frage als Antwort deinen Namen ein. Das ist Freiheit. Denn das treibt ihn um und mich an, ihn kennenzulernen, ihn anzuschauen, ihm zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin, macht es Sinn, mein Leben so zu leben, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Heilig heißt hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens. Und dann ist dieses Gebotsding auch irgendwie zu verstehen. Gott zu lieben mit allem, was mich ausmacht, mit meinem Wesen und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich bin ihm heilig. Er ist mir heilig. Du bist mir heilig.
Was ist dir heilig? Vielleicht ist es dein Handy, von dem du dich selbst nachts nicht mehr trennen kannst. Oder vielleicht dein Bett und sagst, das ist mein Königreich. Oder vielleicht ist es dein Mittagessen in der Mensa. Ohne das geht gar nicht. Vielleicht ist es deine Zeit im Bad, die dir heilig ist. Und wehe, da will jemand schon nach einer halben Stunde rein. Das kann doch wirklich gar nicht sein. Ja, ich bin auch ein kleiner Poet. Ihr werdet es nicht glauben, aber als Kind habe ich wirklich Gedichte geschrieben und bei Hochzeiten und runden Geburtstagen vorgetragen. Aber ihr braucht mich jetzt nicht fragen, ich kann es euch nicht sagen, aber ein andermal vielleicht schon. Okay, nein, ich mache weiter. Aber das könnte ich vielleicht irgendwann mal machen in Predigtform. Das ist vielleicht gut, ja. Aber ich habe so überlegt, was ist mir heilig? Und seit 4 Jahren ist mir etwas heiliger geworden, was ich mir vorher nie so hätte vorstellen können. Und zwar haben meine Frau und ich 2 Kinder. Und ich muss dazu sagen, dass immer wenn ich früher, bevor ich selber Kinder hatte, irgendwie in den Medien gehört habe, dass irgendwie ein Kind entführt wurde oder einem Kind irgendwas angetan wurde oder Kinder aus Kriegsgebieten gezeigt wurden, ja, natürlich fand ich das irgendwie schlecht und nicht gut und irgendwie nimmt man das zur Kenntnis. Aber jetzt, wo ich selbst Kinder habe, spüre ich dem ganz anders nach und denke mir, wow, was wäre, wenn meinem Kind so etwas passiert, dass es irgendwann weg ist oder zu Schaden kommt? Wie könnte ich damit umgehen? So, das ist mir ein Stück heilig. Und dann habe ich überlegt, okay, was heißt eigentlich heilig? Und heilig ist etwas, was mir persönlich sehr wertvoll ist, was besonders ist. Es bedeutet mir viel mehr als vieles andere. Gott ist heilig und wir sind ihm heilig. Du bist ihm heilig, weil du, wenn du dich für Jesus entschieden hast, zu ihm gehörst. Du bist gerechtfertigt, du bist vor Gott okay. Er liebt dich, du gehörst zu ihm und du bist für ihn ganz, ganz wertvoll. Und in Kolosser 1, Vers 4, da heißt es, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. So, Jesus hat sein Leben für dich und für mich gelassen. Er hat nicht nur 5 Cent gegeben oder nicht 10 Euro oder hat gesagt, na keine Ahnung, dann hier, sondern er hat mit seinem eigenen Leben bezahlt. Du und ich sind für Gott teuer erkauft. So wertvoll sind wir. Und wir gehören und du gehörst jetzt zu Gott. Er ist dein Herr, er hat die Bestimmung über dich. Du hast seine Identität von ihm und in ihm. Und wenn wir mal anschauen, was heilig in dem ursprünglichen Wort bedeutet, dann heißt es so viel wie ausgesondert sein, rein, moralisch heilig, Teilhabe an Gottes Reinheit. Und deswegen lesen wir im 1. Petrus 1, Vers 14, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen, aus jener frühen Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und nichts anderes, dass wir ohne Sünde sein sollen, heißt es. So, Gott ist dein Vater in Jesus Christus. Du bist sein Kind, sein Sohn oder seine Tochter. Und weil Gott heilig ist und du sein Kind bist, hast du auch seine DNA. Bist du auch genauso heilig. Und heilig heißt, von der Sünde, von dem, was gegen Gott ist und gegen den Zeitgeist abgesondert zu sein und von seinem Heiligen Geist, von dieser SIM-Karte gefüllt zu sein. Das bedeutet, ein reines, ein gottgefälliges Leben zu führen, ein Leben, das Gott erfreut und das Gott ehrt, weil es ein göttliches Leben ist, weil du göttlichen Samen in dir hast. Ist das, was die Bibelstelle sagt. Das wiederum bedeutet, dass du und ich alle Voraussetzungen haben, dass wir alle Fähigkeiten haben, in der Bestimmung Gottes zu leben und damit ohne Sünde. Wenn du mit der SIM-Karte mit dem Heiligen Geist gefüllt bist, dann lebst du heilig und nimmst die Form an, die Gott für dich gedacht hat. Wie zum Beispiel bei einem Reifen. Wenn du einen platten Reifen hast und du füllst Luft hinein, dann nimmt er die Form an, die er eigentlich auch annehmen soll, damit er in seiner Funktion funktionieren kann, nämlich, wenn es ein Fahrradreifen ist, dass du Fahrrad fahren kannst. Ja, mit einem platten Ding kannst du nichts anfangen. Und genauso bläst der Heilige Geist in dein und mein Leben hinein, damit wir die Menschen, die Christen, die Nachfolger Jesu werden, die Gott sich gedacht hat. Damit du kein plattes, schlaffes Christsein führst, sondern ein gefülltes mit Kraft und Energie und Power und Bestimmung für Gott. Und die Heiligung beginnt mit unserer Entscheidung für Jesus. Mit dieser Bekehrung, mit dieser Umkehr von einem Leben ohne Jesus zu einem Leben mit Jesus. Wir haben eben gelesen, wir sind gerechtfertigt und wir sind heilig. Wenn du Christ wirst, dann bist du gerecht vor Gott, du bist okay und du bist heilig. Du stehst also gerecht und heilig da. So, wenn das aber alles so einfach wäre, möchte ich mal mit ein paar herausfordernden Fragen kommen. Heißt das denn nun, dass du und ich, wir automatisch immer in jeder Situation genau das Richtige tun? Das, was Gott möchte, das, was richtig ist, was biblisch ist. Also sündigen wir nicht mehr, sind wir also quasi Roboter von Gott, von dem Heiligen Geist so gesteuert, dass wir nichts mehr anders können, als das zu tun, was Gott will. Weil wir haben uns ja einmal für ihn entschieden, der Heilige Geist ist in uns und ja, So, jetzt will ich euch mal gerne fragen. Sagen wir mal so, wer denkt, dass wir automatisch immer das Richtige tun, der möge mal mutig die Hand heben. Oh, keiner. Okay, dann mal die Gegenprobe. Wer denkt, dass wir automatisch nicht unbedingt das tun, was Gott will? Mal Hände hoch. Okay, das sind schon viel mehr. Die Antwort ist ja und nein. Warum? Auf der einen Seite sagt uns die Bibel, sündigen wir als Christen nicht mehr. 1. Johannes 3, Vers 9. Da heißt es, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Ja, weil du das Erbgut des Vaters in dir hast und er heilig ist, bist du auch heilig. Und wer mit ihm verbunden lebt und ständig mit ihm verbunden lebt, der sündigt nicht einfach bedenkenlos weiter. Und wer gewohnheitsmäßig sündigt, hat eigentlich nie gesehen und nie begriffen, wer denn dieser heilige Gott ist. Und Römer 6, Vers 14, die sagt, die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. So, diese beiden Bibelstellen sagen mir, dass der Teufel entwaffnet ist. Jesus hat den Sieg, er hat uns von Sünde freigesetzt und wir müssen nicht mehr sündigen. Das Gesetz und die Kraft der Sünde ist gerichtet und außer Kraft gesetzt. Das ist das, wie es hier steht. Punkt aus. Also das normale Christenleben heißt eigentlich, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Punkt. Aber auf der anderen Seite besteht immer noch doch die Möglichkeit zu sündigen. Ich lese euch mal einen Brief an Christen vor. Okay? An Christen. 1. Johannes 1, Abvers 8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine Kinder, Kinder Gottes, die das Erbgut Gottes in sich haben, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn doch jemand eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Puff. Gesundheit. War das jetzt ein Amen? Okay, gut. Ist das ein Gegensatz? Ja und nein. Also, um das auf den Punkt zu bringen, wenn wir in Jesus sind, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann hast du eine neue Natur, du gehörst zu Gott, du bist heilig und damit sündigst du nicht mehr. Der Teufel ist entwaffnet, seine Möglichkeiten, seine Autorität ist entwaffnet. Und der Heilige Geist macht uns sensibel für geistliche Dinge, sodass wir hören und verstehen können, was Gott mit uns möchte, was er sagt. Er macht uns hungrig nach mehr Leben mit ihm. Doch gleichzeitig besteht immer noch die Möglichkeit zu sündigen. Aber eins hat sich tatsächlich geändert. Du musst nicht mehr. Das Gesetz ist weg. Das war vorher da. Ob wir das bewusst wahrgenommen haben oder nicht. Und die Menschen heute nehmen das ja nicht wirklich wahr. Würde ja keiner sagen, ich kann nicht anders als zu sündigen. Aber das ist weg. Aber die Möglichkeit besteht noch. Und jetzt wieder eine Frage. Aber wenn wir doch zu Gott gehören und wenn wir doch seine DNA in uns haben, wie kann das denn noch sein, dass wir doch noch sündigen könnten? Und ich meine, die meisten von euch haben sich ja auch eben so gemeldet, weil ihr euch wahrscheinlich doch sehr gut kennt und wisst, dass es Situationen gibt, wo wir Dinge denken, wo wir Dinge sagen, wo wir Dinge tun, wo wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wissen, da ist Gott jetzt nicht so glücklich drüber. Wenn wir ehrlich sind, okay? So, wieso kann das immer noch passieren? Und die Sache ist die, weil wir immer noch mit unserer alten Natur behaftet sind und wir sind immer noch auf dieser Erde und noch nicht völlig erlöst von diesem Leben mit Sünde, was wir aber im Himmel mal bei Gott sein werden. Aber noch sind wir nicht da. So ist dieses, wir sind schon im Reich Gottes, aber noch nicht 100% im Himmel. Aber der Teufel ist entwaffnet und er kann uns nicht mehr zum Sündigen zwingen. Aber weil er noch da ist, hat er die Möglichkeit, dich in deiner alten Natur immer wieder noch anzusprechen. Damit du dich auf seine Stimme einlässt, wenn du es zulässt. Und dass es so einen Streit in unserer Natur gibt, da habe ich einen tollen Bibelvers gefunden, der das mal ganz gut darstellt, wie es uns vielleicht öfters gehen mag. In Galater 5, Vers 16 bis 18. Da schreibt Paulus, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ja, das ist ganz schön stressig, dieser Kampf. Kennt jemand diesen Kampf? Also ich kenne ihn. Ein paar, okay. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Kommt die SIM-Card ins Spiel? Ich mache mal zwei Beispiele. Eins, wo man sagt, ja typisch, aber ich denke, dass, ich kenne mich und ich denke auch viele haben damit zu tun, Thema Sexualität, ganz oben auf in unserer Gesellschaft. So, Sexualität ist etwas ganz Schönes von Gott gemacht. Es hat aber auch die Eigenschaft, dass es sehr anziehend ist und powerful ist. So hat Gott sich das gedacht. Und er hat in uns eine Sehnsucht, zumindest bei den meisten, hineingelegt, Sexualität zu erleben. Und das fängt halt schon sehr früh an, noch bevor man vielleicht den ersten Partner, Freundin hat, Verlobten, verheiratet, wie auch immer. So, es gibt da eine göttliche Sehnsucht nach Sexualität, die Gott nun mal in uns hineingelegt hat. Aber er hat dafür uns einen Rahmen gegeben, wie wir das ausleben sollen. Und die Sache ist die, dass aber der Teufel etwas gefunden hat, wie er uns ein bisschen in das hineinführen kann und führen will, was aber Gott nicht so geplant hat. Und er bietet sich mit Pornografie an. Das Problem ist nur, dass Pornografie ein verzerrtes Bild von dem an Sexualität gibt, wie Gott sich das für uns gedacht hat. Aber doch ist es immer noch sehr attraktiv und sehr anziehend. Und so auf der einen Seite ist was in mir, das sagt, ich möchte das erleben, ich sehne mich danach und irgendwie hat es ja auch Gott gemacht und irgendwie ist es doch auch was Gutes, wieso soll man dem nicht nachgeben? Und ich sehne mich danach, vielleicht Dinge auszuprobieren oder anzuschauen oder wie auch immer. Aber gleichzeitig ist eine andere Stimme in mir, die sagt, aber André, wenn du ehrlich bist, ist es ein verzerrtes Bild dessen, was Sexualität wirklich ausmacht. Und eigentlich nährt das nur deine egoistischen Gedanken und eigentlich deine unrealistischen Gedanken für etwas. Und je mehr du das praktizierst, desto mehr zieht dich in was hinein, wo es dir immer schwerer fällt, das zu entdecken, was Gott eigentlich für dich vorbereitet hat. Und diese Stimme sagt, André, bleib eigentlich rein. André, sag nein. Und es zerrt mich so hin und her. Ja, das ist so ein Beispiel. Oder vielleicht kennt ihr das, es gibt verschiedene Situationen, wo man Entscheidungen treffen muss. Und manchmal bleibt nicht viel Zeit und man sagt, oh, ja, ich muss noch da für mich bewerben oder was mache ich jetzt da oder soll ich das annehmen, diesen Job oder oh, da gibt es eine Beziehung, die ist in Aussicht oder keine Ahnung, alles Mögliche. Und man denkt rational nach und sagt, okay, ich denke, das ist gut. Und dann kommt aber eine andere Stimme, die sagt, hallo, hier ist der Heilige Geist. Hast du mich eigentlich in deine Entscheidung mit einbezogen? Und ja, wahrscheinlich sagst du dann, ja, dann soll ich das machen oder du sagst dann nein oder so und nein. Und ich denke, es gibt tausende von Beispielen, wo diese zwei Naturen im Streit miteinander sind. So auf der einen Seite drängt uns unser Fleisch, was nicht göttlich ist, zu etwas und gleichzeitig ist der Heilige Geist in uns und sagt, aufpassen. So, die Frage ist, wie kannst du, wenn du sagst, Jesus ist in dir und du bist ein Christ, wie kannst du so leben, wie Gott es gefällt und das für dich gedacht hat? Und das vollzieht sich in diesem Heiligungsprozess, ja, in diesem theologischen Wort. Und das ist ein lebenslanger Prozess, das ist keine Instant-Sache. Und ich habe eine schöne Definition gefunden. Und zwar, wir lernen, Heiligung ist ein fortwährender Sieg über die Sünde, indem wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und uns mit der Kraft des Geistes jeden Tag für die Absichten Gottes entscheiden und diese umsetzen. Wir lernen, mit dem Heiligen Geist, mit dieser SIM-Karte zu leben und uns von ihm führen zu lassen. Und wisst ihr, was das einschließt? Tonnenweise Gnade und Vergebung von oben. Ich kenne diesen Streit in jeglicher Hinsicht in mir. Und ich bin einige Male auf die Nase gefallen. Einige Male habe ich gewusst, ich tue das eigentlich nicht, was Gott möchte. Und ich habe mich auch so gefühlt, als ob ich gegen Mauern renne. Und es geht mit Gott nicht weiter. Es geht mit meiner Beziehung nicht weiter. Ich komme im Reich Gottes nicht weiter. Gott hat mir etwas anvertraut und ich kann es nicht umsetzen. Die Gaben, die Berufung, weil ich immer noch gegen die Mauer donner. Aber der Heilige Geist ist uns gegeben, diese SIM-Karte, dass wenn wir sie nutzen und einschalten, auch wirklich die Möglichkeit hat, dass Gott uns verändern kann. Und das kann bedeuten, dass ich sage, Gott, da kommt eine Versuchung, helf mir, gib mir Kraft, Nein zu sagen und mich auf anderes zu konzentrieren. Und die Sache ist die, und das musste ich realisieren, es ist nicht einmal, was weiß ich, bei einer Konferenz oder bei einem Gottesdienst nach vorne gekommen, okay Gott, ich werde jetzt immer noch heilig leben, für immer und ewig, ja, und heute ist der Tag, ich mache das fest. Hey, dann kommt der Montag, kommt der Dienstag und du musst die gleiche Entscheidung wieder treffen. Dass wenn eine Versuchung kommt, du im Internet auf Ausknopf drückst oder was weiß ich. Ja, das ist eigentlich wie eine Diät machen. Ja. Du kannst zwar einmal sagen, ja, ich nehme jetzt vor, die nächsten 3 Monate abzunehmen, aber am Mittwoch riecht das Brathähnchen so lecker, da hilft dir die Entscheidung vom Sonntag auch nichts mehr, okay? Du musst dann wieder neu die Entscheidung treffen. Das ist gar nicht so einfach. Oder Menschen, die vielleicht sehr habgierig waren und die gewohnt waren, hey, erst an sich zu denken, auf einmal merken, ich muss eine Entscheidung treffen, vielleicht bewusst in den Opferkorb was hineinzulegen, obwohl mir das total schwer fällt. Aber ich muss eine Entscheidung treffen, Herr, hilf mir. Oder ich gebe es nicht aus, sondern ich spare es für etwas. So, das wirkt sich also ganz praktisch aus. Und der Haken ist der, dass wenn du Christ geworden bist, bist du zwar okay mit Gott und bist du auch heilig, aber es kann sein, dass in dir manche Gedankenmuster sind, die noch unreif sind, unreife oder verletzte Gefühle, schlechte oder unreife Charaktereigenschaften. Ja, vielleicht warst du immer schnell jähzornig und bist immer von jetzt auf gleich, von 0 auf 100, oh, wie kann das sein? Und du wirst Christ, aber irgendwie hat sich das noch nicht verändert oder noch nicht sehr viel. Und so gibt es verschiedene Dinge, sündige Gewohnheiten. Es gibt Menschen, die waren Alkoholiker, kommen zum Glauben und werden sofort freigesetzt. Es gibt andere, die müssen erst lernen, ohne Alkohol zu leben. Und das sind oft Produkte, wenn ich das so sagen darf, von mehreren Jahren. Und hier braucht es einen Heilungs-, einen Heiligungs-, einen Veränderungsprozess, den der Heilige Geist bewirken möchte. So, wenn du Christ bist und hast immer noch mit Sachen zu kämpfen, dann fühl dich nicht entmutigt, sondern sage, Gott, ich möchte mich von dir verändern lassen. Und jetzt ist die Frage, so, was ist denn das Ziel dieser Heiligung? Wo will denn Gott mit dir und mit mir überhaupt hin? Wozu das Ganze? Und es gibt einen schönen Bibelvers, Epheser 4, Vers 13. Da schreibt Paulus der Gemeinde, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Jesus Christus ist der Maßstab für echte Reife für uns Christen. Letztendlich geht es darum, in diesem Heiligungsprozess, dass wir lernen und leben, wie Jesus es getan hat. Dass wir mehr und mehr so werden, wie Jesus selbst ist, wie er gedacht hat. So zu denken, so zu reden, so zu handeln, so zu glauben, so zu in Autorität zu beten und, und. Letztendlich ihm ähnlich werden. Ihm ähnlich werden. Und ein paar Verse mehr. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt. So, die habe ich jetzt nicht da, aber könnt ihr zuhören. Sondern den alten Menschen abzulegen, den alten Menschen, die alte Natur abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Und jetzt kommt's. Um den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und er sagt, dass wir zu dem werden, wie Gott uns geschaffen hat. Und er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Und das ist das Ziel, was Gott für dich und mich hat. Dass wir so leben, ihn repräsentieren. Dass wir den neuen Menschen anziehen. Und ich habe das so ein bisschen heute Abend versucht, mit meinem Anziehen ein bisschen darzustellen, dass ich mich bewusst etwas weiß, ein weißes Hemd gesucht habe. Aber ihr werdet sagen, naja, komm André, so weiß ist das gar nicht. Stimmt, es gibt immer noch ein paar dunkle Flecken. Und ist das nicht oft so, dass wir uns gerne in der Schule, in der Uni, auf Arbeit, in der Gemeinde eher so präsentieren wie mit einer weißen Weste? Okay, ja gut, da ist immer noch ein bisschen was, aber eigentlich geht es uns gut und eigentlich sind wir auch gut und eigentlich sind wir heilig und toll und lieb und so. Und kaum einer sieht, dass wir auch ein paar dunkle Flecken an uns haben. Aber die Bestimmung ist, für dich und für mich ein komplett weißes Hemd anzuziehen. Ich bin da noch nicht. Ich bin noch in diesem Heiligungsprozess. Weiß nicht, wie es dir geht. Aber auf den Punkt gebracht, und jetzt sage ich eine ziemlich krasse Bibelstelle, aber das steht nun mal in der Bibel. Matthäus 5, Vers 48. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wow. Das ist ein Anspruch. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Also ich zumindest. Weiß jetzt nicht. Du vielleicht nicht so. Aber ich habe eine geniale Definition gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich sie abgeschrieben habe oder ob sie mir selbst gekommen ist. Egal. Sagen wir einfach mal bei Andrew Nickel. Und zwar, kannst du mal anzeigen, bitte? Mit der Bekehrung, also die Entscheidung für Jesus, sind wir gerecht und heilig in Jesus. Aber mit der Heiligung entwickeln wir uns als gerecht und heilig wie Jesus. So, wenn du Christ bist, dann bist du heilig und gerecht in Jesus. Du gehörst zu ihm, du bist in ihm. Das ist dein Fundament, dein Felsen, auf dem du stehst. Punkt aus. Aber wir sind noch nicht perfekt. Und wir entwickeln uns erst wie Jesus, der perfekt ist. Heiligung ist eigentlich wie Duschen. Ja? Den ganzen Dreck abwaschen. Ja? Und wenn jemand heute Abend hier wäre, der 3 Wochen nicht geduscht hätte, ich weiß nicht, ob du so angenehm für die anderen wärst. Aber du und ich hoffentlich duschen uns oder baden oder was auch immer. Oder, keine Ahnung, im Sommer gehen wir dann ins Freibad oder wie auch. Das tun wir doch aus dem Zweck, weil wir für uns und für andere angenehm sein wollen, oder? Und genauso für deinen Computer. Ich hoffe, du hast einen Virenschutz, eben damit dein Computer 100% gut funktionieren kann. Damit sich da nicht was einnistet, was diesen PC zerstören kann. In der Heiligung bewahrst du dich sauber und säuberst dich wieder, um für Gott und Menschen angenehm zu sein. Das ist es. Aber was ist eigentlich die Motivation? Warum sollte ich überhaupt heilig leben? Ja, schöne theologische Auslegung. Ja. Ich möchte euch eigentlich Appetit machen und ich sage das zu mir auch, weil ich habe auch noch ein paar dunkle Flecken und ich habe manche Kämpfe, diese Streit. Und ich selber brauche diese Motivation vor Augen und vor dem Herzen, damit ich sagen kann, ja, eigentlich, ich will das, ich möchte das. Und das Erste ist, die erste Motivation ist Gehorsam gegenüber Gott sein. Weil er ist heilig und er sagt, seid heilig. Das ist sein Gebot, das ist das, was er gesagt hat, seid heilig. Er gibt uns seinen Standard für uns als seine Nachfolger, als seine Kinder. Das Zweite, er möchte in dir und in mir eine Sehnsucht hineinlegen, ein Verlangen, dass wir sagen, hey, wir gehören zu Gott, der Heilige Geist ist in uns und ich möchte heilig leben. Ich möchte Sünde hassen und meiden, weil ich trage die DNA in mir. Und das gibt mir Freude und Frieden. Er gibt mir das Wollen und das Tun. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das Dritte ist, es ehrt Gott. Und es bringt uns näher zu Gott. Und es wartet auch eine Belohnung im Himmel für uns. Und es führt auch andere Menschen zu Gott. Wusstest du, dass du mit deinem Leben, durch dein Leben Gott reflektierst? Heilig leben ist ein Lebensstil der Anbetung und ein evangelistischer Lebensstil. Wenn du heilig lebst, dann ehrst du Gott. Du bist ihm angenehm, ein Wohlgeruch. Ja. Das geistliche Duschen. Aber andere sehen, wow, der ist irgendwie anders. Hey, warum gehst du mit der Situation so um? Warum flippst du nicht so aus? Oder, keine Ahnung, ja, wieso bist du so anders? Weil du in dieser Heiligung lebst. Und weil der Heilige Geist in dir lebt. Und damit wir so leben können, braucht es diese persönliche Beziehung zu Gott. Zu Jesus, zum Heiligen Geist. So eigentlich die Motivation sollte für uns sein, hey, ich bin neu gemacht in Jesus, ich kenne Jesus, das ist das Beste, was mir passiert ist. Er lebt in mir und durch mich und deswegen möchte ich mich von ihm verändern lassen. Deswegen bin ich bereit, von ihm zu lernen und mich befähigen zu lassen, nach seinem Willen zu leben. Wisst ihr, wenn wir das nicht aus Liebe heraus tun, sondern weil wir denken, dass wir das müssen, um einen Regelkatalog zu erfüllen, dann haben wir verpasst, was Christsein bedeutet. Wenn wir sagen, oh, ich darf das nicht und das darf ich nicht und das muss ich und das muss ich, dann kommen wir in eine Gesetzlichkeit, in eine Religion, in eine Tradition, die letztendlich nur Tod bringt. Aber ich hoffe, du willst das leben. Und ich meine, ich kenne das auch. Als Kind, ich komme aus einem christlichen Elternhaus und mein Vater kam aus einer ganz, ganz konservativen Gemeinderichtung. Und als ich ein junger Mann war und meine Freunde alle im Dorf im Fußballverein gespielt haben und ich auch nicht ganz schlecht war, wollte ich eigentlich auch dazugehören. Und mein Vater hatte gesagt, nee, André, das erlaube ich nicht, weil für ihn war Fußballverein die böse Welt, die alte Natur. Ja, da wird gesoffen, die spielen am Sonntag, du gehst nicht in den Gottesdienst. Und das ist eine schlechte Entwicklung und davon muss ich den Jungen bewahren. Amen, ja. Gesetz. Und interessant war, dass mein Vater, er hat sich dann über die Laufe der Jahre geändert und mein Bruder, der ist 14,5 Jahre jünger als ich und der durfte dann im Fußballverein spielen und war auch nicht schlecht. Und letztendlich ist ja die Frage, um was geht's? Natürlich gibt's da gewisse Gefahren, wenn ich das so sagen darf. Aber die Frage ist doch mehr, wie gehe ich mit Situationen um? Denn ich bin dankbar für Fußballer, die gläubig sind und sehr bekannt sind und damit ein Zeugnis sind. Ja, bei der einen Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, vor einigen Jahren, wo Brasilien Weltmeister geworden ist und alle und 8 Christen auf dem Spielfeld danach Gott die Ehre geben, wo ich sage, das ist auch ein Zeugnis. Danke, 2002. So, die Frage ist, was ist die Motivation? Es ist das Herz, Und natürlich, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. So, du brauchst den Heiligen Geist, um zu erkennen, was ist nützlich und was nicht. Und es gibt in dem Wort Gottes klare Regeln. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt manche Dinge, die können für dich gut sein, aber für jemanden anderen schlecht. Und ich kenne zum Beispiel jemanden, der gesagt hat, André, ich kann nicht im Sommer in ein Freibad gehen, weil ich einfach da die Frauen sehe und das macht was mit mir, wo ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe. Und ich habe ganz viele Beziehungen gehabt, ich habe mit vielen Mädels geschlafen und ich war immer nur unglücklich und mich bringt das in Versuchung, ich kann das nicht. Und das finde ich wow, wenn man das für sich erkennt. Aber jetzt eine Regel zu machen, zu sagen, okay, alle Christen dürfen nicht ins Freibad gehen, das wäre gesetzlich. Aber ich finde das mutig zu sagen, gibt es etwas, was ich vermeiden könnte, um so zu leben, wie Gott das für mich gedacht hat. So, was heißt das jetzt ganz heilig, ganz praktisch heilig leben? Und ich möchte damit enden, dass ich euch ein paar Bibelverse vorlesen möchte, die ganz praktisch erklären, was es heißt, mit Gott heilig zu leben. Und ich würde euch bitten, wenn ihr wollt, dass ihr vielleicht eure Augen schließt oder wie auch immer, aber ich möchte euch bitten, dass ihr euer Herz öffnet und dass ihr sagt, Heiliger Geist, gibt es etwas in meinem Leben, wo du etwas verändern möchtest, wo du etwas erneuern möchtest, wo du etwas heilig machen möchtest, wo du vielleicht einen schwarzen Fleck entfernen möchtest, wo du mir einen Sieg geben möchtest, wo ich überwinden soll? Ich lese vor aus Galater 5, Abvers 18. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes, diese SIM-Karte hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Die Heiligung bringt gute Charaktereigenschaften hervor. Vielleicht Geduld haben, wo ich früher keine hatte. Freundlich sein, wo ich früher schnell jähzornig war. Dann Epheser 4, Vers 23. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt zum Beispiel ganz praktisch, dass wenn du mit jemandem Zoff hast, bevor die Sonne untergeht, bevor es Abend wird, du die Dinge klärst. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und an anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und dann zum Schluss aus dem Römerbrief, Kapitel 13. Ganz aktuell, die Panama Papers. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht. Die Steuern zahlt dem Zollbeamten, den Zoll. Erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht. Und erweist dem Ehre zusteht. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, das sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. So, wir handeln nicht aufgrund von Regeln, Katalogen, sondern nur aufgrund dessen, dass wir Gott lieben, dass wir Jesus lieben, dass wir den Heiligen Geist lieben. Und wenn du jemanden ganz dolle liebst, dann willst du nur das Beste für ihn. Gott hat dir alles gegeben aus Liebe. Du bist ihm total wertvoll. Und das, was er sich wünscht, ist zu sehen, dass auch er für dich wertvoll ist. Wow, was für ein Lebensstil. Ist das möglich, so zu leben? Ich denke ja. Aber nicht, weil ich das könnte, sondern weil ich den Heiligen Geist habe und der mir die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen zu dem, was der Teufel will und Ja zu sagen zu dem, was Gott will. So, meine Frage ist heute Abend, gehörst du zu diesem Jesus, zu diesem Gott? Und wenn du dazu gehörst, siehst du die Notwendigkeit, heilig zu leben? Und dann hast du eine Sehnsucht, heilig zu leben. Und ich dachte, es wäre gut, dass wir uns ein paar Minuten nehmen und dass du einfach dein Herz aufmachst und sagst, Gott, Heiliger Geist, gibt es irgendwas, wo du mich verändern möchtest, wo du mich mehr in dein Bild hineinformen möchtest, wo du mehr den Heiligen Geist hineinblasen möchtest, damit ich in meine Bestimmung komme? Gibt es etwas, wo du vielleicht eine neue Dusche brauchst, wo du Vergebung brauchst? Und Jesus will dir das geben.